ARD. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
So Morrissey ist, glaube ich, einer der meistgehassten Popstars.
Gerade auf dem Album kommt er mir vor, als würde er eine Messe lesen.
Der Donald Trump der Popmusik.
Heiliger Spekulations, komm bitte zu mir rüber. Amen.
The Smiths waren für ein paar Jahre der Goldstandard bei Gitarrenbands.
Wahnsinn, ich möchte auch gerne, dass solche Songs aus mir rauskommen.
Und während meine Kumpels mir da oft von irgendwelchen Knutschpartys erzählt, habe ich gedacht, dann höre ich lieber The Smiths.
Ich bin Frank König, hallo. Markus Schäfer hat uns geschrieben und The Smiths vorgeschlagen. Und als ich ihm geschrieben habe, dass wir Meet is Murder zum 40. Jahrestag besprechen, da hat er sich ganz besonders gefreut. Er schreibt, Meet is Murder, das hatte ich mich gar nicht getraut, auf meine Liste zu setzen. Das ist mit Abstand mein liebstes Album von The Smiths, da es mein erstes war und da es mich darin bestärkt hat, endlich konsequent Vegetarier zu werden, was Mitte der 80er in Deutschland ja nahezu undenkbar war. Toll, ich freue mich schon auf die Podcast-Folge. Ja, und jetzt ist es soweit. The Smiths, Meet is Murder. Am 11. Februar 1985 ist das Album rausgekommen. Das ist mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge ziemlich genau 40 Jahre her. Puh, das zweite Album der Smiths und das Album, welches ihren Ruhm begründet hat. Ja, Mensch, Mitte der 80er. Alle reden von Synthpop, vielleicht von Hair Metal. Und dann kommt da eine Band aus Manchester und stellt sich gegen jeden Trend in die Tradition der Gitarrenbands der 60er. Aber irgendwie klingt es dann doch anders. Sänger Morrissey mit seinem hypnotisch melancholischen Cruder-mäßigen Gesang, perlende Gitarren von Johnny Marr und Melodien zum Niederknien. The Smiths begründen das, was man schon bald Indie-Rock nennen wird. Sie sind auch Mitbegründer dessen, was man bald Britpop nennt. Aber bis dahin ist es ja noch ein bisschen hin, 1985. Die Leserinnen und Leser der Musikzeitschrift New Musical Express küren damals The Smiths zu den einflussreichsten Künstlern aller Zeiten. Oh, war ja noch vor den Beatles.
Naja. Darf ich das sagen?
Naja, aber wenn man wie ich in den späten 80ern eine Gitarrenband hatte und die Lokaljournalisten schrieben, die Vorbilder The Beatles und The Smiths sind aus der Musik der Fridges herauszuhören, da war ich natürlich mächtig stolz, aber im Ernst, ich höre das bis heute beides nicht raus, aber es zeigt, The Smiths waren für ein paar Jahre der Goldstandard bei Gitarrenbands britischer Tradition. Meet is Murder wird Nummer 1 der britischen Albumcharts und als Indie-Band war den Smiths der kommerzielle Erfolg von Single-Auskopplungen gar nicht so viel wert. Das Album war ein Album und als solches angelegt. Diese Nummer hier ist aber als Single rausgekommen. Leider nur ein bescheidener Platz 49 in den UK-Charts. That joke isn't funny anymore. Auch Charlotte Pries hat uns an meilensteine@swr.de geschrieben. Sie freut sich auf den Song How Soon Is Now vom Album Meet Is Murder. Ups, werden da einige Fans denken, How Soon Is Now war die erfolgreichste Single 1985 von The Smiths, immerhin Platz 24. Aber die ist doch gar nicht auf dem Original-Vinyl-Album drauf. Stimmt und stimmt wieder nicht. Die Nummer war in UK und bei uns als Standalone-Single erschienen. Und aber auf der US-Pressung des Albums, da war sie drauf. Wir bleiben bei der Original-UK-Vinyl. Und wenn ich sage wir, dann meine ich aus der SWR1-Musikredaktion Stefan Fahrig. Hallo Stefan.
Hi.
Und aus dem SWR-Studio in Freiburg ist uns Klaus Bieler zugeschaltet. Hallo Klaus.
Hallo.
Zur Erklärung, Klaus ist Lehrer, Musiker und Podcaster, spielt in zwei Bands und ist großer Smiths-Fan und Experte. Und wir haben uns kennengelernt über den Lehrerautor und Kabarettisten und Podcaster Marc Hofmann. Die Älteren unter euch erinnern sich, er war hier zu Gast in der Folge zu dem Pearl Jam Album 10. Und um die Sache rund zu machen, ich war zu Gast im Podcast Pop und Pubertät, den Marc und Klaus zusammen präsentieren. So sind wir also zusammengekommen und The Smiths spielen ja auch in einer deiner aktuellen Bands eine wichtige Vorbildrolle, Klaus.
Vorbildrolle vielleicht etwas übertrieben.
Du hast doch irgendwie, zu eurem neuen Album hast du mir geschrieben, Morrissey wäre stolz auf euch.
Ja, das stimmt. Weil
deswegen bin ich auf diese Vorbildgeschichte gekommen.
Ja, also ich bin Fan von Morrisseys Songtiteln, weil das immer Sätze sind. Auf Meet Is Murder zum Beispiel, I want the one I can't have. Oder Barbarism begins at home, the joke is funny and more. Das finde ich immer gut.
Und ganze Geschichten eigentlich schon im Titel, ne?
Ja, er hat, glaube ich, mal gesagt, in Büchern findet er gut, wenn Kapitel mit ganzen Sätzen überschrieben sind. Und das klaue ich natürlich manchmal. Und die Art des Singens natürlich nicht so extrem wie manche Epigonen, wie jetzt zum Beispiel Gene oder so. Da habe ich echt gedacht, die Smiths gibt's doch oder gab's doch schon. So natürlich nicht, aber ich finde die Texte die Morrissey schrieb oder manchmal noch schreibt, die sind ja, was die Themen betrifft, sehr speziell, wo man denkt, sowas singt eigentlich niemand. Mhm. Und das, finde ich, ist vielleicht der Einfluss auf jetzt mein Songwriting. Ansonsten musikalisch sind wir mit Bale viel atmosphärischer eigentlich. Mhm. Und die Texte sind jetzt auch nicht so klar, außer man kennt sich jetzt vielleicht mit Dingen aus, mit denen sich auch Morrissey beschäftigt hat. Also unser Album wird heißen Genius Destroys Everything. Also wieder ein Satz. Und in dem Lied geht's außer um Pablo Picasso auch um Alain Delon, der ist ja Coverstar auf dem Album The Queen is Dead. Und da kommt eine Zeile von Nico drin vor, weil er mit Nico ein Kind hatte, das er nie anerkannte. Und da, das checkt man eigentlich nur, wenn man das weiß.
Komplexe Geschichte. Jo. Und das können wir uns jetzt mal kurz anhören, was der Klaus da musikalisch mit Bale macht. So, kommen wir wieder zurück zu The Smiths und 1985. Das war nämlich das Jahr, in dem Michael Gorbatschow Generalsekretär der KPDSU wird. Ein relativ junger Mann nach so vielen kranken, alten Apparatschicks. Noch kann man nicht wissen, dass er die Welt verändern wird, aber es gibt ein bisschen Hoffnung auf einen nicht mehr so kalten Krieg. Boris Becker, der erst 17-jährige Leimner, wie man damals immer so schön sagt, gewinnt sensationell das Tennisturnier von Wimbledon. Und ach ja, Rock am Ring geht an den Start, inzwischen legendär. Und es gibt 1985 noch ein legendäres Open-Air-Konzert. Live Aid, Bob Geldof und Michio trommeln die Creme de la Creme der Musikwelt zusammen, um bei zwei parallelen Konzerten im Londoner Wembley Stadium und im John F. Kennedy Stadium in Philadelphia Geld für das von einer Hungersnot heimgesuchte Äthiopien einzuspielen. Es sind wirklich fast alle da. Der Auftritt von Queen gilt bis heute als eine der besten Live-Performances des Rock. Tja, und Morrissey sieht das typisch durch eine andere Brille. Er sagt, man kann sich große Sorgen um die Menschen in Äthiopien machen, aber es ist eine andere Sache, die Menschen in England täglich zu quälen. Uiuiui, so ist er. Streitbar, ironisch, manchmal zynisch und ein bisschen auf Krawall gebürstet. Auch gegen die in England regierende eiserne Lady Margaret Thatcher, die mit ihrem neoliberalen Wirtschaftskurs erstmal für hohe Arbeitslosenzahlen und eine immer größere Kluft zwischen Arm und Reich sorgt. Themen, die auch The Smiths am Herzen liegen. Große Meilensteine, von denen hier noch zu reden sein wird, sind 1985 Brothers in Arms von den Dire Straits, Misplaced Childhood von Marillion und schon in der übernächsten Folge der Meilensteine reden wir über Songs from a Big Chair von Tears for Fears. Stefan, erzähl uns die Vorgeschichte von Meat is Murder.
Ja, die Vorgeschichte der Band ist ja auch so eine, ich sag mal, typische Buddy-Geschichte, mhm, wie wir sie vielleicht von Jack R. Richards, Lennon McCartney und anderen berühmten Bandpärchen her kennen. Johnny Marr und Stephen Morrissey, später ja nur noch als Morrissey bekannt, hatten sich 78 bei einem, ich glaube, Patti Smith-Konzert mal kennengelernt. Johnny Marr ist 14, Morrissey ist 19. Morrissey hat ein Buch über Johnny Marrs Lieblingsband, die New York Dolls, geschrieben, was Johnny Marr irgendwie total toll fand. Und in seinem Kopf, oder soll ich sagen, in seinem Wahn, hatte er eine Vision, dass vielleicht die beiden in der guten alten Tradition von Songwriter-Duos wie Leiber und Stoller auftreten könnten. Also klopft er auch schließlich an die Tür von Morrissey, der macht auf. Ich glaube, zu dieser Zeit hätte keiner ein Pfifferling darauf gewettet, dass die beiden das nächste wirklich große britische Songwriter-Duo und ich sag's jetzt mal, eins der besten aller Zeiten werden würde. Die beiden testen sich aus in der Folgezeit. 82 gründen sie The Smith, ein Bandname, von dem Morrissey mal gesagt hat, es war der gewöhnlichste Name und ich dachte, es sei an der Zeit, dass die gewöhnlichen Leute der Welt ihr Gesicht zeigten. Also bei uns wäre es die Band Müller wahrscheinlich.
Ja, oder Schmitz.
Schmitz und Müller. Die Band nimmt erste Demos auf, einige natürlich dafür, um sich bei Plattenfirmen zu bewerben. Major-Label wie zum Beispiel EMI lehnen sie allerdings ab. Johnny Marr und Bassist Andy Rourke, die geben dann dem Indie-Label Rough Trade Records, ein ehemaliges Plattengeschäft, eine Kassette. Und Labelchef Geoff Travis, der startet mal einen Testballon mit einer Single, Hand in Glove. Und die Band wird für die John Peel BBC Radio Show entdeckt und eingeladen, die berühmten John Peel Radio Sessions. Da spielen sie 4 Songs. Am 24. Juni 83 dürfen sie damit ihren ersten Plattenvertrag unterschreiben. Morrissey und Marr unterzeichnen im Namen der Band. Mara Morrissey sagen, okay, wir kriegen 40% jeder, dann bleiben noch 20 übrig. Die dürfen sich Rook und Mike Joyce dann gerne teilen. Das ist ein Problem später, es wird zu Klagen kommen. Andy Rook gibt sich dann später mit einer Pauschalzahlung zufrieden, weil er pleite ist. Michael Joyce, der hält durch, er hält 1 Million Pfund später und ab sofort 25% der Lizenzrechte. Die beiden hatten das damals ganz einfach begründet. Ja? Wir sind das Songwriter-Duo und das andere, die anderen zwei haben quasi als Musiker mitgeholt, die mitspielen dürfen. Die Smiths sind in den Top 30 mit ihrer zweiten Single, sind danach überall im Radio, Fernsehen und auch in, was wichtig ist, in den angesagten Musikzeitschriften wie Sounds und Melody Maker, manchmal mehrmals hintereinander auf dem Cover zu sehen. Sie spielen in immer größeren Hallen und werden einhellig zu der Zeit als die aufregendste und vielleicht wichtigste neue Band des Jahres 83 angesehen. Februar 84 erscheint dann das erste Smith-Album, The Smith. Es läuft gut, es folgt eine Compilation und dann folgt Meet the Smurl. The Smith wollen oder sagen, sind sich relativ schnell bewusst, wir wollen so schnell als möglich das nächste künstlerische Level erreichen. Dafür übernehmen Mara und Morrissey die Rollen der Produzenten selber, um größtmögliche Kontrolle zu haben. Und sie gehen auch wieder zurück nach Manchester, weil nur da sagen sie, können wir das am besten kontrollieren, da haben wir den besten Vibe im Prinzip. Ja, eine Sache passiert noch zwischendrin. Morrissey und nimmt einen neuen Tontechniker mit ins Boot. Der alte John Porter, der sehr auf, der so ein bisschen Buddy war von Johnny Marr. Und Morrissey hatte immer Angst, dass sie irgendwie, dass der so ein Keil zwischen beide treibt. Es gab einen neuen Tontechniker, 24 Jahre alt, Stephen Street, der den Sound schon mitgeprägt hat. Also im vielleicht positiven, aber auch so, es gab auch Probleme, was die Stimmaufnahmen von Morrissey anging, wo er einfach keine Erfahrung hatte. Aber Stephen Street war dann sehr wichtig, dass er dazu kam. Und
wenn ich kurz einhaken darf, aber die sind zum Songwriting waren sie wieder in Manchester, ne? Aber das Album ist in Liverpool.
Ja, aber sie waren ja lange Zeit in London, weil sie diese Zwischenerfolge hatten und dann sind sie wieder nach Manchester zurückgekommen, haben aber in Liverpool aufgenommen und sie waren auch noch woanders im Studio unterwegs. Das habe ich auch vergessen.
Klaus, warum ist Meet the Smurl für dich ein Meilenstein?
Der Meilenstein ist deshalb einer, weil die Smiths in dem Moment ihrer Karriere sagen, wir brauchen eigentlich niemanden. Der vorherige Produzent John Porter, der hat meiner Meinung nach gute Arbeit geleistet, später auch mit Ryan Adams. Aber wie Morrissey so ist, er fand, glaube ich, der war zu eng mit Johnny Marr zusammen und dann haben die sich auf sich selber besonnen. Das finde ich schon mal außergewöhnlich und dass sie dann mit dieser Entscheidung noch Platz 1 der britischen Charts erreichen mit diesem, ich sag mal, kompromisslosen Album, also kaum eine Single drauf, außer That Joke Isn't Funny Anymore. Und dann vor allem mit diesem Titel Meet is Murder, das ist ja Agitprop eigentlich und es teilt ja auch nicht jeder diese Meinung und die wird ja auch sehr aggressiv, wie so manches auf dem Album proklamiert. Und aus all den Gründen, die eigentlich gegen einen Erfolg sprechen, ist das Album ein Meilenstein.
Stefan, wir bekommen ja immer wieder Post mit der Bitte, die verschiedenen Genres zu erklären, die so bei uns vorkommen. Jetzt sind wir bei Indie-Pop bzw. Indie-Rock. Wofür steht denn das genau? Wir haben früher immer gesagt, laut, schrammelig und keiner will es kaufen, aber das trifft ja auf die Smiths nicht wirklich zu.
Ja, aber es entbehrt nicht der Wahrheit, weil Indie, um es einfach, also es, so Genre einzugrenzen, ist ja eh immer schwer. Ja. Aber im Prinzip bedeutet Indie independent, unabhängig, das heißt unabhängig und abseits des Mainstreams, was natürlich auf die Smiths total zutrifft, weil sie sich bei einem sogenannten Indie-Label untergekommen sind, die Major-Labels wollten sie nicht haben, per se sind sie schon als Indie-Band definiert. Indie heißt aber auch etwas selbst in die Hand nehmen, was hier bei diesem Album natürlich auch zutrifft.
Den Meilensteine-Podcast gibt's in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Und wir steigen eins ins Album, natürlich mit dem Opener. Hier kommt The Headmaster Ritual. Zieht einen schon schön rein, das Intro.
Wahnsinn.
Ja. Die lassen sich auch noch Zeit für das Intro damals, ne? Heute undenkbar.
The Cure, sage ich nur. Ja. Haben auch mörderlange Intros.
Auf dem neuen Album auch.
Aber das bewirkt halt, dass man sich in diese Stimmung von dem Song so richtig reinfühlen kann. Ne?
Ja, damals hat man das noch gemacht, ja, als es noch kein Spotify gab.
The Headmaster Ritual, das Ritual des Schulleiters. Ehrlich gesagt brauche ich den Rest des Textes nicht, um ein ziemlich verstörendes Bild aus meiner Schullaufbahn vor meinen Augen zu haben. Gut, widmen wir uns erstmal der Musik. Das Magazin Pitchfork hat geschrieben: Man kann mit Sicherheit sagen, dass niemand sonst, weder vorher noch nachher, ein bedeutendes Rockalbum damit eröffnet hat, dass er den mit Capodaster versehenen, offen gestimmten Akkord mit dem Headmaster Ritual beginnt, in den Allerwertesten gehämmert hat. Stefan, interessante Beschreibung für einen Opener, der noch dazu ziemlich typisch englisch klingt eigentlich.
Ja, wobei, ich sag's gleich mal vorweg, ich glaube, das Capodaster müssen wir bei diesem Song rausnehmen.
Genau, ganz ehrlich. Da hat sich was ausgedacht.
Ich fange mal so an. The Smiths, die teilen sich für mich so aus meiner Sicht ja also richtig in zwei Ebenen auf. Also ja, du hast Morrissey auf der einen Seite, mhm, der Frontman, der Lyriker, der vorne steht vor der Band. Ist wirklich eine deutliche Ebene, finde ich. Und darunter spielt sich dann eine zweite Ebene ab. Das ist dieser musikalische Unterbau mit Johnny Marr und, wie ich auch finde, fantastischen Rhythmusgruppe um Bassist Andy Rourke. Also was, ja, die da im Hintergrund leisten, ist wirklich toll. Wir reden ja immer über, wir müssen auch heute natürlich wieder über Gitarristen reden, aber ja, ich möchte die Band und Andy Rourke auch gar nicht vergessen und auch Schlagzeuger Mike Joyce. Die leisten echt tolle Arbeit bei den ganzen Songs. Der Sound wird aber in der Hauptsache von Johnny Marr bestimmt. Ende der 70er bis, ich hole ein bisschen aus, bis, na, 82, 83, sind wir nach Punk und den Mega-Rock-Bands der 70er sind ja alle so auf der Suche nach einem neuen Sound. Mhm. Was können wir tun? Wir haben, ich sag mal, The Police mit einem bestimmten Sound, wir haben die Pretenders, Nile Rodgers mit Chic noch da, wir haben auch Britfunk, der langsam hochkommt. Nile Rodgers wird von Johnny Marr sehr verehrt. Wir haben U2, Echo and the Bunnymen noch. Das sind also viele, viele verschiedene Sounds, die sich da auftun. Der krasse Gegenpol zu der Zeit ist sicherlich Eddie Van Halen, yeah, der im Gegensatz zu Johnny Marr eben voll verzerrt spielt, und Johnny Marr ist jemand, der Distortion, wie das heißt, Verzerrung so gut wie gar nicht anwendet. Also yeah, bei ihm ist es gerade wichtig, dass die Gitarren sehr frisch, sehr perlig, klar, sehr, ne, perlig klingen. Yeah, yeah. Kennen wir auch bei der Gitarre, die auf dem Song verwendet wird, die tatsächlich eine Rickenbacker 330 ist, die natürlich auch John Lennon und auch die Birds und all sowas verwendet haben. Yeah. Das ist dieser typische perlige Sound, den wir kennen. Und der Sound von Johnny Marr, darum bleibe ich mal mit dem Song, weil es sind fast alle Elemente drin, die Johnny Marr groß machen als Gitarristen, auch heute noch, mhm, heute vielleicht noch größer als früher. Er wird der verehrt von allen. Es gibt Dokus, er tritt bei den Pretenders live auf, er tritt hier auf. Es ist Wahnsinn. Und der Sound wird einmal bestimmt durch die großen harmonischen Flächen, die, mhm, Johnny Marr da zeichnet. Er spielt, das Ganze kommt, weil er oftmals mit offenen Saiten spielt. Das heißt, die Saiten werden nicht gegriffen. Mhm. Er hat das mal so erklärt: Wenn du klare Gitarre, also clean Gitarre spielst, dann hast du entweder, spielst du schnelle Riffs. Mhm. Aber wenn du Flächen spielen willst, ist es so, dass eine normal gespielte, und das ist so, eine clean Gitarre relativ schnell ausklingt, wenn du nicht irgendwelche Kompressoren noch dran machst, ist, mhm, dann kommt nicht viel. Insofern versucht er da mit offenen Saiten, die ja lange schwingen, im Gegensatz zu gegriffenen Saiten, da große Flächen zu schaffen. Er reichert das Ganze mit harmonischen Zusatztönen an, von denen haben wir immer wieder in Meilenstein gehört. Das sind diese Töne, die diese Sphärische schaffen, die, ja, auch bestimmte emotionale Grundstimmung erzeugen können. Das sind so Nonen heißen die, das sind Töne, die werden zu den Harmonien dazugesetzt. Quarten, Major 7 und Sechstakkorde, nur für alle, die daheim, ja, ein bisschen Gitarre spielen, aber die wissen ja Bescheid. Und bei Headmaster hat er die Gitarre zwar umgestimmt, das ist ein E-Tuning, das heißt, wenn er die Saiten so anschlagen würde, würde sich ein E-Dur-Akkord, ja, ergeben, im Gegensatz zu der normalen Stimmung einer Gitarre.
Ja, haben wir lange drüber geredet in der Folge zu Joni Mitchell.
Ja, und wir hatten auch Stephen Stills schon mal, ja, bei Crosby, Stills & Nash, der da auch ein Meister der getunten Gitarre war. Und dieses Tuning kommt zwar diesem Sound dieser harmonischen Flächen entgegen, aber man kann das ganze harmonische Prinzip, glaube ich, ganz gut erkennen, wenn wir uns das Intro mal anhören. Das ist er selber, wie er das Ding mal spielt.
Das wieder ausgegraben.
Diesmal habe ich es nicht selbst gespielt, sondern das ist Johnny Marr, der uns das mal spielt. Sind diese harmonischen Flächen am Anfang. Es wechselt immer. Er hat auch mal komplexere harmonische Strukturen, aber es ist immer diese Fläche, die er damit macht. Und wichtig ist, und das war mit dem Capodaster, war in seinem Spiel natürlich Morrissey mit seinem hohen Stimmregister, was ihn dazu führte, dass er gesagt hat, okay, die Standardstimmung der Gitarre, die ja E-Standardstimmung ist, nicht E-Tuning, aber von E aus tiefste Seite gestimmt ist, muss ich verändern, ich gehe auf einen ganz Ton höher. Problem ist, er hat das teilweise gestimmt, die Saiten, und wenn man eine Saite einen ganz Ton höher dreht, hat das dazu geführt, dass die Saiten öfters gerissen sind, und da kam der berühmte Capodaster her. Weil ein Capodaster ist ja so nichts anderes wie so eine Klemme, mit der man quasi alle Saiten an einer bestimmten Stelle auf dem Griffbrett runterdrücken kann und dadurch die Grundstimmung der E-Gitarre quasi verschiebt. Ja. So, und da hat er so angepasst. In diesem Stück nicht, weil das hat mir jetzt mal wirklich oft angeguckt, und auch da, wo er das Stück vorspielt, benutzt er kein Capodaster, weil einer dieser Akkorde ist auf dem ersten Bund und da müsste dann diese Klemme dieser Capodaster stecken, was er nicht tut. Zweite Merkmal, wichtiges Merkmal bei Johnny Marr sind Arpeggien. Arpeggien bedeutet, diese Akkorde, diese Harmonien spielt er nicht in einem Anschlag, so wie wir es eben gehört haben, sondern er zupft die Töne einzeln. Das nennt man Arpeggien. Auch hier verwendet er immer wieder gerne Leerseiten, um unten so eine klangliche Fläche zu schaffen. Und bei dieser Nummer, da klingt das so. Und dann mixt das halt in die Harmonien rein. Aber dieser Wechsel zwischen den Arpeggien und diesen Harmonien, ein ganz wichtiges Stilmittel bei Johnny Marr. Teilweise ist das auch schnell gespielt. Schnelle Arpeggien mal zwischenzeitlich in die Harmoniefolgen ein. Seine Solos, ich gehe jetzt nicht einzeln auf die Solos ein, die sind auch ein Merkmal für ihn, weil sie sehr melodisch angelegt sind. Keine Tonleitern hoch und runter rennen, sondern sehr melodisch, ähnlich wie die Arpeggien, die wir eben gehört haben, angelehnt. Und er zeigt auf diesem Album, was wir nachher noch besprechen werden, zum ersten Mal natürlich auch so Rockabilly-Sound der Sun Records Zeit. Wir erinnern uns an Elvis, das Plattenlabel von Elvis. Aber er nimmt auch den typisch weißen Funk der Zeit mit auf. Und das klingt zum Beispiel bei Barbarism Begins at Home, klingt das so.
Grandios.
Es ist aber jetzt nicht der klassische R&B-Funk, wie wir ihn aus den US kennen. Es ist halt diese adaptierte Version der Briten. Ja, die das auch nachher im New Wave taucht das auf.
Die Anschläge sind schon, aber diese kleinen Melodien darunter.
Du hast die 16. Figuren, klar, aber wir haben nachher den Funk, wir haben Heaven 17, all diese Wave-Bands, die diesen Funk auch, war ein Riesenthema in England, der Funk. Und dann, das finde ich super bei ihm, was man immer vergisst, wir haben eben über diese kleinen, wir sagten Arpeggien gesprochen, diese kleinen Tonfolgen. Und die setzte oftmals in einen Rhythmus, die mich stark so an diese afrikanischen Gitarrenrhythmen erinnert. Gern mal nochmal bei Paul Simon auf Graceland reinhören. Und das klingt dann bei Barbarism so.
Ja, wunderschön.
Hat ein bisschen was von Country Twang, aber auch denke, denke, denke. Wenn du es langsamer spielen würdest, hättest du auch so ein African Feel.
Ja.
Finde ich super.
Ja.
Also das sind so einfach mal zusammengefasst, was wenn wir jetzt diese Scheibe hier zusammen hören, wenn ihr sie zusammen zu Hause nochmal hört, hört euch mal diesen Johnny Marr an, was er tut. Das sind so die grundsätzlichen Techniken, die er anwendet. Natürlich spielen seine Gitarren eine Riesenrolle, kann ich jetzt nicht alle aufführen. Gibt's ein paar schöne Links in den Shownotes zu seinen Gitarren, die super wichtig sind, die heute auch. Also Johnny Marr und die Gitarren ist ein wichtiges Thema heute. Und wie gesagt, wer da über die faszinierende Gitarrenwelt des Johnny Marr mehr wissen will, einfach mal unten in die Shownotes gucken.
Klaus, um was geht's bei The Headmaster Ritual?
Bei Headmaster Ritual geht's eigentlich um die Schulzeit von Morrissey, nehme ich jetzt mal an, wobei es hinterher natürlich wie so oft Ärger gab, weil sich dann Lehrer gemeldet haben und gesagt haben, das stimmt ja alles gar nicht und so.
Doch, würden meine Lehrer auch sagen heute, glaube ich.
Ja, wobei er singt natürlich eigentlich wie so oft nur Gehässigkeiten. Es geht ja schon los mit Belligerent Ghouls und dann singt er sogar Spineless Swines, also rückgratlose Schweine, wobei er als großer Tierfreund benutzt jetzt Schwein als Schimpfwort, möchte ich gerade mal betonen. Und dann beschreibt er halt Lehrer als Leute, die mit dem Leben abgeschlossen haben, die seit 1962 den gleichen Witz machen und den gleichen Anzug tragen. Also er beschreibt die wirklich als ganz, ganz furchtbare Menschen.
Hat das nicht jeder aus unserer Generation so erlebt? Ich kann da nur bestätigen. Also ich meine.
Also bei mir war es sehr unterschiedlich. Also ich wurde auch von unserem Kunstlehrer sehr, sehr positiv geprägt oder von beiden.
Ich muss auch differenzieren.
Ja, also es gab schon welche, aber das jetzt so alle in einen Topf.
Also ich war an der Schule, wo Demütigung eigentlich ein Erziehungsmittel war. Das muss ich sagen. Da war ich aber zum Glück nicht lange.
Okay, also es gibt's durchaus. Ich habe das so eigentlich nicht erlebt, vielleicht verbal von einer Mathelehrerin oder so. Aber egal, auf jeden Fall, er singt dann halt von blauen Flecken, die größer sind als Essteller. Und er kritisiert halt die institutionalisierte Gewalt, wobei auf Meet the Mörder zeigt Morrissey zum ersten Mal, glaube ich, auch so eine gewisse Faszination für Gewalt, aber eher von so Außenseitern, von so tätowierten Typen, die man früher vielleicht Rocker genannt hat, aber er spricht sich gegen diese institutionalisierte Gewalt aus und Gewalt gegen Tiere und so, aber in vielen Liedern kommt Gewalt vor als was ihn fasziniert. Zum Beispiel in I Want the One I Can't Have singt er, he killed a policeman when he was 13 and somehow this really impressed me. Das könnte man jetzt auch negativer singen, aber irgendwie findet er das faszinierend.
Und ja, kommt gut, beeindrucken kann ja, muss ja kein positiver Eindruck sein.
Ja, wobei bei allem, was man jetzt über ihn dann so erfuhr auf späteren Alben mit seiner Faszination für Boxer und die Aktion von Cantona damals, als er ins Publikum reinsprang und einen halt ausnockte mit seinem Fuß, das fand er auch super.
Das ist schräg, ja.
Ja, ja.
Aber wo wir gerade dabei sind, Morrissey ist ja bekannt dafür, dass er die dunklen Seiten des Lebens in seinen Songs ausleuchtet. Du hast ja viel gelesen, auch was ist denn das für ein Typ? Ich meine, der hat ja wahrscheinlich auch Entsprechendes erlebt.
Also Morrissey ist, glaube ich, einer der meistgehassten Popstars.
Und, ja, glaube ich auch, ja.
Ja, und ich glaube, dass er das einerseits cool findet und andererseits wird dadurch sein Selbstmitleid irgendwie unglaubwürdig. Also ich habe mich lang mit ihm beschäftigt und leider ist das jemand, mit dem er sich sein Leben lang mehr oder weniger abarbeitet oder an dem. Also in der Jugend als Junge im Teenie-Alter, der ein bisschen verträumt war und was weiß ich, immer unglücklich verliebt und so, war er praktisch die Identifikationsfigur, weil er ja ständig irgendwelche Dinge sang wie I'm unlovable und was weiß ich. Dann, oder Heaven knows I'm miserable now, legt man sich halt zu Hause aufs Bett und denkt, ja genau und so. Und denkt, der ist toll, der singt nur für mich. Aber dann, und es geht los, finde ich spätestens auf Meet the Mörder, zeigt er eine Seite, die auf unangenehme Weise kompromisslos ist. Also zum Beispiel im Dunstkreis von den Interviews zu Meet the Mörder sagt er zum Beispiel, ein toter Metzger ist kein großer Verlust oder so. Und also Dinge, die sich auch ein bisschen widersprechen, aber das ist eigentlich völlig egal. Und mit der Zeit hat man halt gemerkt, er ist eigentlich jetzt ganz fies, der Donald Trump der Popmusik. Es gab im Internet mal so ein Quiz, wer hat was gesagt, Trump oder Morrissey? Und das finde ich als großer Trump-Hasser natürlich schlimm, aber ich kann dem eigentlich nichts entgegensetzen, weil der ist halt jemand, da gab es mal so ein Spiegel-Interview vor ein paar Jahren, wo er dann den Spiegel, glaube ich, verklagt hat und die haben dann das Audio veröffentlicht und Es war eigentlich nichts dazu erfunden im Artikel und er hat dann eine Hasstirade abgelassen. Und,
woher kommt denn das bei ihm?
Die Eltern sind geschieden und er war irgendwie besessen von seiner Mutter und von Popmusik, also extrem. Und die hat ihm, glaube ich, immer Singles gekauft und so. Und als die vor ein paar Jahren starb, hat er auf der Seite morrisseysolo.com so praktisch geschrieben, als wäre das das Ende der Welt, dass jetzt seine Mutter gestorben ist. Also da war er richtig besessen von ihr. Und ich glaube, er war so selbstgewählter Außenseiter irgendwie, Oscar Wilde-Fanatiker und Bücherwurm.
Der zweite Song auf der A-Seite ist diese Nummer hier, Rusham Ruffians. Was sich hinter diesem mysteriösen Titel verbirgt, besprechen wir gleich. Wieder so eine schöne Atmosphäre am Anfang. Arbeiten viel mit so Atmos auf dem Album, ne? So.
Ja, dann haben sie ja angeblich diese BBC SFX Album da ausgeliehen.
Last night of the fair, by the big wheel generator, a boy is stabbed when his money is grabbed, and the air hangs heavy like a girl in wine. She is famous, she is funny, an engagement ring doesn't mean a thing to a mind consumed by brass and money.
Rusham, ein Stadtteil von Manchester, und die Ruffians, das sind Rüpel, die Halbstarken, die Schläger, du hast vorhin gesagt, die Rocker. Am Anfang nehmen uns das Mist atmosphärisch mit an den Ort des Geschehens. Ein Jahrmarkt eben in diesem Stadtteil, Klaus.
Ja, also in Rusham Ruffians beschreibt er einen Jahrmarkt, aber halt wie so oft nicht das Schöne dran, sondern das Gewalttätige. Das singt da auch A Boy Was Stabbed, also ein Junge wurde erstochen oder mit dem Messer angestochen. His money was grabbed und so. Und man findet Parallelen im Text zu einem Gedicht von einer gewissen Victoria Wood. Und ihr Gedicht heißt 14 Again. Und sie schaut so ein bisschen nostalgisch auf ihre Teenagerzeit zurück und beschreibt so Küssen hinterm Notstromaggregat oder sowas. Von dem singt er zwar, aber nicht vom Küssen, sondern halt immer von irgendwelchen bedrohlichen Dingen. Aber er hat schon, wie so oft, irgendwelche Zeilen genommen und die dann ein bisschen verändert. Also das Lied Heaven Knows I'm Miserable Now geht auch zurück auf ein Lied, das heißt Heaven Knows I'm Missing Him Now aus den 50ern oder 60ern. Also das macht er ganz oft und dass Leute das dann rausfanden, das hat er, glaube ich, dann in dem Lied Cemetery Gates von dem Queen is Dead Album thematisiert. Auf jeden Fall, was extrem auffällt, ist nicht nur, dass Morrissey irgendwo sich bedient oder sogar klaut, sondern in extremem Maß auch Johnny Marr, weil das Lied klingt ja exakt so wie ein Lied von Elvis. Und zwar
Latest Flame.
His Latest Flame. Und Mary's the Name, His Latest Flame. Und wenn man das hört, denkt man, dass der nicht verklagt wurde. Also da gibt's Gary Moore, der verklagt wurde für Still Got the Blues. Aber das hier ist ja wirklich extrem. Und auf dem Live-Album Rank, also nach ihrer Trennung erschienen, spielen die am Anfang zuerst Mary's the Name, His Latest Flame und dann in anderer Tonlage Rusham Ruffians. Und man merkt, es ist genau das gleiche Lied.
Stefan, dazu wolltest du auch noch was sagen, ne?
Also ich habe beides mal mitgebracht. Es ist, man muss einmal sagen, dass diese Rockabilly, diese Sun Record Label Einfluss, den Johnny Marr auf dieses Album bringt, das ist ja auch neu bei den Smiths, dass er sich da orientiert. Ist ein großer Fan natürlich von dem Label, gegründet ja von Sam Phillips in Memphis. 1952 war Johnny Cash war auf dem Label, Roy Orbison, Elvis. Und ja, die Blaupause hast du erwähnt, das ist Latest Flame aus dem Jahr 61.
A very old friend came by today, cause he was telling everyone in town of the love that he just found, and Marie's a name of his latest.
Ja, jetzt, ja, also die Inspiration ist klar zu erkennen, aber ich kann jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, aber was Johnny Marr mit diesem Rockabilly macht, zum Beispiel, wenn wir gleich, ich habe auch dieses Medley, das sie dann live auch gespielt haben, mal mitgebracht, und am Anfang spielt er das Intro von den Ruffians, Und wunderbar, weil es hat eine so eine chromatische Linie da drin, die den Song ganz anders macht. Also er hat nicht diesen typischen, ich sag jetzt mal, Rockabilly-basierenden Blues-Kontext, sondern er fügt so eine sehr seltsame chromatische, das heißt, da werden so Töne nach unten gespielt in einer Halbtonreihe, also alle Töne, die ganz eng beieinander liegen. So, das ist chromatisch. Für alle Nerds und Gitarristen wissen, was ich meine, aber für alle chromatisch bedeutet, dass ich Töne, einzelne Töne, die nebeneinander liegen, Halbtöne nacheinander spiele. Mhm. Und hören wir einfach mal rein in diese Live-Aufnahme. Das klingt schon sehr ähnlich. Jetzt ist er im Latest Flame-Modus. Ja. Ich glaube, ein bisschen eine andere Tonart, aber...
Sehr schön.
Ja, warum nicht? Neues Element. Ja. Ich meine, das macht die Smiths, finde ich, auch aus. Ich glaube, für Johnny Marr und für die Jungs war das einfach so eine Neuentdeckung. Das bringen wir rein in unsere Musik und es passt einfach. Die Inspiration ist klar, wir wissen, wo es her ist, aber das ist ja auch nur mal eine Blaupause. Also dieser Sound von Sun Records, das ist die Blaupause des Rockabilly, Blaupause später des Rock'n'Roll. Das hat man 100 Millionen Mal gehört. Da muss ich nicht unbedingt Latest Flame von Elvis hören, um zu wissen, dass es das ist ein Klassik-Bass, den er spielt. Ich finde es klasse. Also es fasziniert mich.
Ich hatte es eingangs schon erwähnt, That Joke Isn't Funny Anymore ist die einzige Single, die in UK in bearbeiteter Form zum Album direkt veröffentlicht wurde. Übrigens der Lieblingssong von Johnny Marr, zumindest was Smiths Songs angeht. Hier kommt That Joke Isn't Funny Anymore. Lass uns Walzer tanzen. Park the car at the side of the road. Hier mal gar kein Intro, ne? Oder nur ganz kurz.
Weil es akustisch ist halt.
Ja.
Wo seine offenen Akkorde ja auch von diesen offenen Akkorden der Akustikgitarre herkommen.
Dieser Witz ist nicht mehr wirklich lustig. Ein Satz, den ich auch des Öfteren zu hören bekomme, aber im Ernst. Der Gesang von Morrissey geht einem ja richtig unter die Haut. Da geht es natürlich nicht um Witzigkeit, Klaus.
Ja, ich finde, dass man Morrissey oft zu arg auf seine Provokation reduziert. Mhm. Man kann ja auch irgendwelche Melodien singen, die... Naja, jeder erwartet, und das Faszinierende an Morrissey finde ich, dass er an Stellen zum Beispiel einsetzt, wo kein Mensch erwartet, dass er einsetzt. Mhm. Und diejenigen, also später von seiner Solo-Band, geben ihm einen Demo und dann singt er erst eine Minute lang nicht und dann denkt der Songschreiber, jetzt kommt die Bridge und dann singt er plötzlich eine Strophe oder irgendwann singt er ein Refrain, wo kein Mensch denkt, dass er da überhaupt singt. Und wenn man das mal nachspielt, das mache ich manchmal, ich habe so ein Buch, weil raushören ist manchmal echt schwierig, weil ja Johnny Marr ein ganzes Gitarrenorchester auffährt. Ja. Zum Beispiel, wenn man How Soon Is Now spielt, dann ist das eigentlich völlig absurd und man spielt die Akkorde und denkt, was hätte ich jetzt da für eine Gesangsmelodie drauf gemacht? Auf keinen Fall die Morrissey da erfindet. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende an ihm, vor allem in seiner Smiths-Zeit. Es ist wirklich unglaublich. Und die Stimme, die teilt natürlich die Menschen in Freund und Feind. Ja. Also meine Mutter hat immer, wenn ich Heaven Knows I'm Miserable Now gehört habe zu Hause, spätestens bei der Stelle In My Life ging unten die Tür auf und dann, mach das leiser. Das hat sie, glaube ich, mehr genervt als Dead Kennedys oder so.
Ja, ich kann mich auch noch an meine erste Begegnung mit The Smiths erinnern. Ein Freund von mir im Urlaub und ich so, am Anfang hat mich das total genervt und dann kam irgendwie so eine gewisse Faszination raus. Ich kriege das bis heute nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe die Bilder aus diesem Urlaub immer noch vor mir, weil das so, ja, so einzigartig ist, auch vom Gesang.
Also am Schluss von dem Lied, das macht er ja oft, dass er über irgendein ewig langes Outro irgendwie was singt. Und ich finde, gesanglich ist dieses Lied mit das Beste, was er je gemacht hat. Das finde ich immer super.
Was den Song angeht, bin ich absolut bei dir, Klaus. Bei den anderen Songs, die ich jetzt mal wieder die Gelegenheit hatte, sie unter anderem sehr intensiv im Auto zu hören. Ich bin eigentlich kein Morrissey-Freund. Gerade auf dem Album kommt er mir vor, als würde er eine Messe lesen. Teilweise bestehen die Melodien, haben eine Range von 4 Noten Umfang. Das hat bei mir denselben Effekt hatte wie damals in den 80ern. Wie gesagt, diese Zweiteilung, der musikalische Unterbau, wow! Und dann kommt Morrissey, aber das hast du eben beschrieben, Klaus. Man mag ihn und mag ihn nicht.
Ja.
Und hat mich dann, gerade bei dem Album finde ich ihn teilweise sehr monoton und ich glaube, da aber ist auch viel improvisiert aus dem Stegreif heraus.
Ja, also ich mag das auch. Also ich habe mal jemand getroffen, der hat zum ersten Mal Smiths gehört und dann gesagt, dieser Sänger, der hat ja überhaupt nichts mit der Musik zu tun. Und das stimmt ja irgendwo auch, weil oft hat er halt die Aufnahme gekriegt und dann kam er am nächsten Tag ins Studio und keiner wusste eigentlich, was er singt. Und dann haben die manchmal gedacht, ach, was macht denn der? Und so. Und für manchen hört sich das halt auch so an.
Aber das ist witzig, dass wir gerade jetzt ihre Kritik an Morrisseys Stimme üben, denn genau darum geht's ja in dem Song. Das ist so eine Abrechnung mit Kritikern, ne?
Ja, wobei das merkt man eigentlich gar nicht. Man weiß eigentlich nicht, um was es geht in dem Lied.
Es wird geschrieben, das ist
eine Abrechnung. Ja, es wird geschrieben.
Kritiker schreiben, es sei eine Abrechnung mit Kritikern.
Ja, man sagt es.
Ja. Andere Geschichte ist, dass er ein intimes Verhältnis mit einem Musikjournalisten gehabt haben soll und dass das hier beschrieben wird. Auch das sagt man. Man sagt viel über Morrisseys Songs. Es gibt diesen seltsamen Moment beim Songwriting. Den gibt's nicht oft, aber wenn er dann kommt, dann fühlt sich das so an, als wenn der Song vom Himmel oder von der Decke oder von wo aus auch runtergefallen wäre und einfach in einen reinläuft. Dann ist das eine Eingebung und alles passt. Bei diesem Song soll es so gewesen sein, Stefan, bei That Joke Isn't Funny Anymore.
So soll es gewesen sein. Ich kann an der Stelle, ich habe jetzt lange nochmal versucht, da ich kann nur Johnny Marr eigentlich zitieren, der dazu gesagt hat, zu diesem Prozess, The Joke Isn't Funny Anymore war immer einer meiner Favoriten. Es ist einfach durch die Decke gegangen. Es war einer dieser schönen Momente, in denen das Gefühl einfach von irgendwo, von der Decke auf dich herabfällt und sie fast von selber spielt. Es vermittelt ein fast esoterisches Gefühl. Also da beschreibt Johnny Marr so ein bisschen die Spontanität, dass dieser Song einfach kam, aus ihm herauskam. Und Wahnsinn, ich möchte auch gerne, dass solche Songs aus mir rauskommen.
Ja, ich auch. Aber tatsächlich ist es manchmal so, das kennt eigentlich jeder Songwriter, ne, dass man bei manchen Songs Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, wir hatten es ja auch schon davon, braucht, um wirklich was Brauchbares zu machen und andere sind plötzlich da.
Aber das sie arbeiten so. Ja noch ein bisschen dran. Also wenn man das Ende betrachtet mit diesem Pseudo-Fade und dann diesem bisschen Psychedelic-Ende, das sind Sachen, die sind ihm jetzt, glaube ich, nicht so durch die Decke gefallen. Da muss er ein bisschen auch noch
arbeiten. Gut, das ist deine Produktion. Arbeit letztendlich. Ne? Wer sich nicht vom Kommerz abhängig machen will, muss auch nicht unbedingt nach dem nächsten großen Hit schielen. Trotzdem soll Morrissey auf der Single-Veröffentlichung von That Joke Isn't Funny Anymore bestanden haben. Ist dann ja auch nicht so gut gelaufen. Irgendwie auch widersprüchlich für eine Band, die eigentlich, wie Johnny Marr in einem anerkannten Interview beschrieben hat, Singles für den Single-Markt und Alben für den Albummarkt produzieren wollte. Aber das ist nur eine kleine Randnotiz von mir. Klaus, normalerweise besprechen wir hier immer 5 Songs eines Albums genauer. Heute machen wir mal eine Ausnahme für deinen Lieblingssong vom Album. Das ist Well I Wonder und der kommt jetzt.
Ich weiß, warum Tim Klaus sein Lieblingssong ist.
Ich bin gespannt.
Heiliger Spekulations, komm bitte zu mir rüber. Amen.
Ja. Klaus, erzähl uns, warum du Well I Wonder gerne mit dabei haben wolltest.
Also, ich merke es jetzt auch, dass es ein bisschen sakral klingt. Also, ich war immer Fan der Lieder, wo man sich, wie gesagt, in der Melancholie suhlen kann. Mhm. Und auf dem Album ist das eigentlich das Einzige, wo das funktioniert. Und zwar sehr gut, sodass ich das damals einem Mädchen aufgenommen habe und habe, wie früher öfter der Fall, zu jedem Lied was geschrieben. Mhm. Und dann habe ich geschrieben, wenn sie bei der Zeile Gasping but somehow still alive nicht weint, hat sie kein Herz.
Aber hört es ganz ohne Druck an, bitte. Hört es ganz ohne Druck.
Ja, ja, klar. Früher hat man ja auch Freundschaften beendet, wenn sie plötzlich Bon Jovi-Fans waren oder so. Und ich finde, also der F-Major-Akkord zum Beispiel klingt für mich auch extrem nach Johnny Marr. Mhm. Und was ich jetzt in dem Lied auch super finde, schon vorhin erwähnt, Andy Rourkes Bassspiel. Das geht ja sogar mit dem Bass los. Und diese Transparenz in dem Lied. Und das Lied wurde nie live gespielt, weder von Ihnen noch von Morrissey, obwohl er jetzt auch im Soloprogramm fast alle durch hat, ähnlich wie Paul McCartney. Aber es wurde nie live gespielt und es gibt, glaube ich, eine Postkarte, also Morrissey hat immer Postkarten geschrieben, hat über Postkarte kommuniziert und hat, glaube ich, Johnny Marr geschrieben, wie toll das Lied geworden ist. Und ich finde, er macht auch da ganz tolle Dinge mit die Töne, die er da reindreht auf der Gitarre. Also ganz toll. Und ich spiele es auch manchmal zu Hause so vor mich hin. Und es ist einfach ein Lied zum sich drin suhlen. Und da kommt auch das mit dem Regen, glaube ich, drin vor.
Dieser Regen ist
epic. Habe ich mir doch auf den Zettel vorhin geschrieben, ich weiß, warum er das Lied mag.
Ja, ja, und Gerüchten zufolge soll es da sogar um Johnny Marr gehen. Man weiß ja nicht genau, wie das Verhältnis war. Ich glaube, Morrissey war sogar Trauzeuge von Johnny Marr. Die haben ja auf der Meet-the-Mörder-Tour hat ja Johnny Marr geheiratet, spontan in San Francisco. Und ich glaube, es war die letzte Zeit, wo die Band so richtig glücklich war.
Danke, Klaus, für deinen Lieblingssong vom Album. Die Barbarei beginnt zu Hause, sagen The Smiths. Barbarism begins at home. Und achtet mal darauf, wie funky The Smiths aus Manchester sein könnten. Auch das geht richtig gut. Stefan hat es schon erwähnt.
Da sind wieder diese kleinen, sehr schnell gespielten Arpeggien dazwischen, die das Ganze aber wunderbar aufbrechen und dann.
Ja, das macht halt einen Unterschied zu diesem harten Funk, ne? Weil es so verspielt klingt. Und
hat manchmal so einen keltischen, ganz seltsame Einflüsse kommen damit zusammen. Ja. Und auch wieder, glaube ich, ein Intro, das 8 Jahre dauert.
Da wird auch mal gepellt und gejodelt. Das ist wunderbar. Das ist wirklich, und das Verrückte ist Funky Grooves. Also wenn du mich gefragt hättest, jetzt vor der Show oder so, beschreib die Musik von The Smiths. Also Funk wäre mir da als allerletztes eingefallen, aber es gehört ja eigentlich schon auch zur DNA von der Kapelle, Stefan.
Ja, ich hätte auch gesagt, hört euch Prince oder James Brown an, weil wisst ihr, was Funk ist. Aber nein, der Funk war Ende der 70er, Anfang der 80er wirklich eine ganz angesagte Spielform und war auch Grundlage für viele britische Bands, sich neu zu orientieren, als Grundlage zu nehmen. Du hattest auch so eine britische Funk-Szene, die sich entwickelt hat, Stichwort Britpunk. Mhm. Also das war Average White Band, dann Level 42, später Heaven 17, Duran Duran, die hatten auch so viele Funk-Einflüsse, gerade auch was das Bassspiel angeht. Yeah. Und Funk fand auch zu der Zeit natürlich in den britischen Underground-Clubs statt, das kam ja aus den USA auch mit rüber. Und auch in der Indie-Szene war es weit verbreitet. Johnny Marr, ich hatte schon mal gesagt, war ein großer Fan von Cheek Chef Nile Rodgers. Und Manchester hatte selber ja auch mit Bands wie 52nd Street ganz große Soul-Funk-Bands zu bieten. Und was ist Andy Rourke? Das finde ich das Schönste. Der zeigt ja bei diesem Song mal, was so ein Funk-Bass ist. zeigt bei diesem Song mal so seine Funk-Einflüsse und spielt viele Experten, so lasig, seine vielleicht beste Basslinie seines Lebens. Fans sind immer mega begeistert. Du auch, Klaus, ist das auch? Also alle Fans, die ich gelesen habe, überall Artikel, oh ja, toll.
Also ich bin sowieso großer Fan von Andy Roark auch als Typ, weil der steht ja immer da, wie so, oh, ich habe jetzt hier einen Bass und dann, okay, spiele ich mal. Er spielt praktisch, habe ich auch mal gelesen, es stimmt, sein eigenes Lied. Und auch bei This Charming Man, wenn man das mal isoliert hört, denkt man, hä, wie kommt denn der da drauf? Und das alles mit so einer Bescheidenheit. Ich finde, dass zusammen mit Paul McCartney ist er einer der innovativsten Bassisten, was so Melodie betrifft.
Hat er jetzt Paul McCartney gesagt? Ich dachte, ich wäre das B-Wort heute los.
Wir hätten auch am Anfang drüber reden können, ne? weil Johnny Marr selber gesagt hat, dass er sich bei Daytripper bedient hat.
Nein, er hat an Daytripper gedacht. Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn man in der Generation, das will ich nochmal betonen, wenn man in dieser Generation groß geworden ist, dann waren die Sounds der Beatles selbstverständlich in deinem Kopf drin. Ich empfinde diesen Bass und diesen Groove so typisch britisch. Yeah. Das ist in so vielen Songs dann später drin, auch im Wave, diese Funk-Attitude. Aber hier ist es so schön gespielt, es hat so einen geilen Groove, es ist, wie sagen wir Musiker, in the pocket. Also es auf dem Punkt, da passt einfach alles. Er ist ein super Bassist, ich gebe dir recht, Klaus.
Gut. Barbarism begins at home, Klaus. Mit der Barbarei, die zu Hause beginnt, ist Kindesmissbrauch gemeint. Ein Thema, das 1985 noch eine völlige Tabuzone war. Heute kommt das Ausmaß des Kindesmissbrauchs und was das mit Menschenseelen anrichtet, erst so ganz langsam in unser Bewusstsein. Da haben die Smiths wirklich ganz große Aufklärungsarbeit geleistet, muss man sagen, damals.
Ja, das Thema ist ein bisschen ambivalent, weil auf dem Debütalbum ist das Lied Real Around the Fountain. Und da weiß man nicht genau, was er eigentlich will. Und dann hat man Morrissey so Kindesmissbrauch mehr oder weniger vorgeworfen.
Also nicht direkt, sondern dass der Song Kindesmissbrauch thematisiert, oder was?
Ja, aber auf so seltsame Weise. Also man wusste nicht genau. Also ganz schwierig. Und Morrissey reagiert ja manchmal dann auf sowas, indem er jetzt zum Beispiel ein Lied macht, bei dem er offensichtlich, und jetzt auch ohne Metapher oder irgendwas, das anprangert. Weil das ist ja ein Text, der ist erstens total kurz. Der Text besteht eigentlich aus 4 Zeilen. Mhm. Und dann jodelt er halt. Also das finde ich dann ein bisschen schade. Und das Lied war live natürlich manchmal wahnsinnig lang. Und es gibt, glaube ich, eine Szene, wo Morrissey und Johnny Marr gemeinsam tanzen. Und viele, darunter natürlich auch ich, die das so schade finden, dass die sich jetzt so bis aufs Blut hassen. Der Hass geht natürlich eher von Morrissey aus, weil er nicht gern kritisiert wird für seine Äußerungen, die viele als rechts ansehen. Und da denkt man, wow, toll, die haben sich ja mal verstanden und was für ein toller Moment. Und dann gibt's das auf YouTube, wie die da tanzen. Ich glaube, das ist zu Barbarism Begins at Home.
Stefan.
Ja, ich wollte mal sagen, dass der Song auch den ganzen Tenor der Platte auch einfängt. Also erstens hast du gesagt, Klaus, es ist mal ohne Metaphern. Ich glaube, das ganze Album hier ist sehr direkt, was die Sprache angeht. Und es handelt ja immer in irgendeiner Weise von, wie sagt der Engländer, Teenage-Angst. Also es ist ja dieses Erfassen dieses Zeitgeistes der Jugend in England, wir sind im Thatcherismus. Es ist hohe Frustration, holt die Zielgruppe voll ab, im Gegensatz zu anderen Bands der damaligen Zeit, die thematisch ganz woanders lagen.
Ja, also 85 war es ja so, dass es im Pop plötzlich politisch zuging. Also Frankie Goes to Hollywood zum Beispiel mit Two Tribes. Ist ja egal, ob jetzt alles Trevor Horn gespielt hat. Auf jeden Fall war dann Homosexualität, also von Frankie, sehr aggressiv und hedonistisch beworben. Und auf der anderen Seite Bronzegebiet mit dem Leiden als Homosexueller. Und dann kommt noch Morrissey mit seinem Esst kein Fleisch. Das war alles auf einmal, glaube ich. Und das war, glaube ich, ein neuer Trend. Und ich glaube, das war alles um das Jahr 84, 85.
Und wir dürfen nicht vergessen, dass Morrison auch gepredigt hat, lebt im Zölibat. Also die Enthaltsamkeit war auch seine Predigt. Ich glaube, 84 hat er das mal gesagt. Er möchte gern eine zölibatäre Gesellschaft haben.
Also das mit dem Zölibat, ich glaube, das hat er nur für sich so entschieden. Er sagte irgendwann, Sex is a waste of batteries. Und ich glaube, das war für mich, jetzt ist, klingt das echt bescheuert, aber für mich war das das Anziehende, dass da jemand sagt, da habe ich keinen Bock drauf oder kein Interesse, weil ich habe das immer mit Erwachsenwerden verbunden, solche Dinge wie, was weiß ich, Alkohol, Sex und sonst was. Und dann kommt da einer und singt genau das. Und während meine Kumpels mir da oft von irgendwelchen Knutschpartys erzählt haben, habe ich gedacht, dann höre ich lieber The Smiths.
Ja. Er hat die Außenseiter alle abgeholt.
Ja, und ich meine, das war jetzt mal ein Standpunkt, wenn man da in der Jugend plötzlich Hormone hat. Ich behaupte heute immer, ich hatte keine. Ich hatte ja Smiths-Platten, das stimmt natürlich so an. Aber das fand ich extrem, attraktiv, einfach zu sagen, ihr könnt das alle machen, ich habe da keinen Bock drauf.
Okay, von der fleischlichen Lust kommt es jetzt zum Vegetarismus, finde ich sehr schön. Der Titeltrack Meat is Murder ist der letzte Track des Albums. Doch bevor wir drüber sprechen, lass uns mal über das Cover-Artwork reden. Das ist ja auch eine Provokation. Viermal der gleiche GI in voller Kampfmontur und auf dem Helm steht Meat is Murder. Wow. Und dann denkt man, irgendwie kommt einem das Bild auch bekannt vor, Stefan.
Ja, mir kam es jetzt nicht bekannt vor.
Naja, es gibt ja so ikonische Vietnam-Bilder.
Es gibt so, ne? Vietnam-Bilder. Man hat so ein Bild schon mal gesehen. Es zeigt einen amerikanischen Soldaten in Vietnam auf dem Helm die Aufschrift Meat is Murder. Und das Foto stammt aus dem Oscar-nominierten Vietnam-Film The Year of the Pig. Der Soldat, der da zu sehen ist, der hieß Michael Nguyen. Und in Wirklichkeit, da stand auf seinem Helm eben nicht Meat is Murder, sondern Make War Not Love. Das hat The Smiths einfach so geändert. Und 2019 hat sich Nguyen dann zu dem Cover mal geäußert und erklärt, dass ihn niemand um Erlaubnis gefragt hätte. Und er war, gelinde gesagt, auch nicht glücklich drüber, dass der Schriftzug auf dem Helm für das Cover dann geändert wurde. Aber das passt natürlich genau in genau die Sache, die Klaus am Anfang erwähnt, das Risiko, was hier mit dieser Platte angegangen wird, was auch nur möglich ist, weil sie auf Rough Trade Records sind. Also stell dir vor, EMI müsste erstens diese Texte vertreten, die darauf sind, und dann würde ja noch so ein Cover vorlegen mit Meat is Murder. Also das ist der Höhepunkt der Provokation, den die Band dort anschlägt. Aber es ist auch, Meat is Murder, glaube ich, war Morrissey, hat er sehr, sehr ernst gemeint, obwohl auch geschrieben wird, dass er natürlich auf der Tour größere Mengen von Fisch gegessen hat, dass Johnny Marr auf den Tour-Schedules auch Lachs stehen hatte und Thunfisch und sowas.
Also beim Fleischkonsum habe ich ihn immer für extrem konsequent gehalten, weil wenn er auf einem Festival spielt, dann darf es da gar kein Fleisch geben. Und ich, also man sagt jetzt ja, es ist ja jetzt so, dass man viele schlimme Dinge ihm auch in den Mund legt, aber ich befürchte leider, dass die zweimal die Hälfte davon stimmt. Also einmal war er bei irgendeinem Festival, dann gab es Fleischgeruch, dann soll er gesagt haben, er hofft, es ist ein Mensch. Man weiß jetzt nicht, hat er es wirklich gesagt, oder, und oft sagt er, habe ich nie gesagt, obwohl er es gesagt hat.
Es ist schwer zu unterscheiden, wo will er nur provozieren, wo ist er sehr ernsthaft dahinter, und wenn er ernsthaft dahinter ist, wann ändert er seine Meinung?
Mhm. Okay, dann hören wir doch einfach rein in den Song Meat is Murder, und der beginnt mit einer sehr kunstvoll gemachten Schlachthof-Atmosphäre. Zumindest liegt die Assoziation nahe, das ist sehr bedrückend im Sound.
Das ist einmal Kühe muhen im Reverse Delay.
Ja.
Und jetzt wieder umgekehrt.
Ja. Ja.
Das Sägegeräusch kann ich nicht zuordnen. Also ich habe mal gelesen, sie hätten auch original Schlachthaus-Sounds verwendet, und es könnte vielleicht eine Säge sein, aber.
Ja. Und Steven Street hat anscheinend ewig lang rumgesucht im Studio und durch Harmonizer und was weiß ich, Sounds gesucht, die dann dran erinnern.
Das sind die Kühe von der BBC-Sampler-Scheibe, von den Effekten. Schöner romantischer Sechs-Achtel zu Meat is Murder.
Ja.
schöner Bass.
Ja. Everyone could be here to cry. This beautiful creature must die. A death for no reason.
Meat is Murder, wieder so ein atmosphärisch dichter Song, der uns mitnimmt in den Schlachthof, Klaus.
Ja, ich glaube, dass es ihm extrem wichtig war, diese Botschaft sehr direkt und unverschlüsselt zu übermitteln. Und es wird ja berichtet, dass aufgrund dieses Liedes unglaublich viele Vegetarier wurden.
Mhm.
Das war, glaube ich, deshalb finde ich es auch ein bisschen seltsam, dass das letzte Lied ist auf der Platte. Für ihn extrem wichtig, das auch in so Bilder zu bringen, dass das natürlich auch menschliche Schreie sein können von den Tieren und so. Also wenn man das Lied hört, und live war das manchmal so, oder wenn das heute noch spielt, dass das hinterlegt mit richtigen Schlachtszenen, Schlachthausszenen auf der Bühne, so als Backdrop nennt man das, glaube ich. Und dann steht man halt im Konzert und denkt so, ach du Schande. Also da ist die Botschaft dann wichtiger, als dass sich der Konzertbesucher irgendwie amüsiert oder unterhält. Also das macht er heute noch.
Was ist das Vermächtnis von Meat is Murder, deiner Meinung nach?
Ja, wie gesagt, das Vermächtnis von Meat is Murder ist, dass eine Band, die mit dem Album sagt, wir machen alles selber, wir vertrauen eigentlich gar niemandem außer uns selber, und einem Sänger, der jetzt ungefiltert das, was er zum Beispiel Institutionen wie Schulen mitteilen möchte oder der Gesellschaft mit dem Fleischgenuss und so, dass der ungefiltert diese Botschaft raushaut. Und so ein Album wird Nummer eins. Ich glaube, dass das heutzutage überhaupt nicht mehr denkbar ist. Und also, das ist zwar ein blödes Wort, aber ich glaube, ein ehrlicheres Album kann man kaum machen.
Ich schließe mich dem vollends an. Also ich bin fasziniert von der Direktheit der Texte.
Ja.
Ich bin natürlich wahnsinnig fasziniert von Johnny Marr, weil ich selbst Gitarrist bin.
Ich auch.
Und er da auch ein bisschen sein Erbe tituliert, also auf diesem Album. Ich finde es so abwechslungsreich, welche Nuancen er dort präsentiert, und das zieht sich dann auch durch sein ganzes Werk und schafft es auch, glaube ich, um es zu Ende zu bringen, um halt Morrissey ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen, Johnny Marr zu dem Gitarristen zu machen, den er heute ist, nämlich nicht mehr ein unterschätzter Gitarrist einer Indie-Band, sondern ein ganz großer, einflussreicher Gitarrist der heutigen Zeit.
Ja, danke euch beiden, und mit den seltsamen Ritualen des Schulleiters hat das Album angefangen, und passend dazu habe ich einen Podcast-Tipp für euch aus der ARD-Audiothek. Durchgefallen, wie Schule uns als Gesellschaft spaltet.
40 Kinder in einem Jahrgang. Durchgefallen. Im allerersten Schuljahr. Das ist die Realität an der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen-Hemshof. Es geht um die Frage, warum Schule gerade die Kinder im Stich lässt, die sie am meisten brauchen.
Wer aus ungünstigem Umfeld kommt, der hat im Leben meistens nur eine einzige Chance.
Mein Name ist Lisa Graf. Im Podcast Durchgefallen mache ich mich auf die Suche nach Lösungen, wie Schule zu einem Ort werden kann, an dem alle Kinder eine Chance haben. Durchgefallen. Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. Alle 5 Folgen hört ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.